Diese Folge von Kurvendiskussion wird dir präsentiert von FC Moto, deinem Onlineshop für Motorradbekleidung und Zubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Herzlich willkommen bei der Kurvendiskussion, dem Motorrad-Podcast. Heute mit einer vielleicht etwas weniger bekannten Stimme, nämlich meiner, Johannes Müller, normalerweise Co-Host, heute aber Host, denn wir haben eine spezielle Gästin, einen weiblichen Gast. Ihr Name Stefanie Menzel und sie ist Mentalcoach im Kontext Rennstrecke.
Ganz genau.
Ganz genau. Herzlich willkommen erstmal.
Dankeschön.
Und ja, ich werde das heute deshalb moderieren, weil das auch so ein bisschen A, natürlich als PS-Chef mein Steckenpferd ist und B, auch auf meinen Impuls so ein bisschen zurückgegangen ist, denn ich bin mehr oder weniger, kennen ist zu viel gesagt, aber wir sind uns vor sehr langer Zeit schon mal begegnet auf einer Fahrpräsentation. Und ja, also der Algorithmus hat quasi dich in meine Feedliste gespielt und dann dachte ich, Mensch, das Thema ist wahnsinnig interessant. Also der Kontext ist Mentalcoaching auf der Rennstrecke.
Genau.
Und das ist dein Beruf, wenn man so will.
Das ist mein Beruf. Mittlerweile seit fast 4 Jahren mache ich nur noch das sozusagen. Ich komme eigentlich aus dem Immobilienprojektmanagement, aber durch gewisse Umstände, die wir bestimmt noch erläutern, ist es dazu gekommen, dass ich das jetzt mache und ich könnte nicht glücklicher damit sein, bin ich ganz ehrlich.
Ja, vielleicht mal vorweg, wie deine Hintergrundgeschichte, wie bist du zu dem Thema Rennstrecke überhaupt mal gekommen und du hast ja auch einiges gemacht dann in der Zeit, also du fährst ja schon sehr lange Rennstrecke, ja, wie kam es dazu und später dann, wie kam es dazu, dass du dich jetzt mit diesem Thema beschäftigst?
Ja, also ganz, ganz, ganz am Anfang, ja, bin ich mit Rollerrennen gestartet, also wirklich so 50er Zip, Zweitakt, ne, das hieß damals IDSM.
Okay, cool.
Und jetzt gibt's das immer noch als EST, als European Scooter Trophy. Ist auch total abgefahren, hat super viel Spaß gemacht damals, aber da war ich irgendwie 15 oder 16 oder sowas. Und die ganze Geschichte habe ich eigentlich meinem Bruder zu verdanken. Also diesen ganzen Werdegang habe ich eigentlich meinem Bruder zu verdanken, weil der mit dem Quatsch angefangen hat. Und wir damals auch gemeinsam mit dem Roller zur Schule gefahren sind und so weiter. Aber Roller wurde dann natürlich schnell langweilig. Dann musste der Motorradführerschein her, dann musste ein Rennstreckenmotorrad her. Und dann hatte ich wirklich das Glück, meine erste Rennsaison in einem privaten Rennteam in der IDM fahren zu können oder im Rahmen der IDM. Und so hat sich das wirklich hinentwickelt bis zu einem eigenen Langstreckenteam im DLC damals noch. Da war der DLC ja noch sehr, sehr groß, 2017. Ja, und dann kam es wirklich dazu, dass ich eine Rennsportpause einlegen musste, weil es mir eben selber nicht so gut ging.
Ja, boah, da haben wir jetzt aber schon einen sehr weiten Bogen geschlagen. Du hast das sehr, sehr zusammengefasst. Also das klingt so ein bisschen so, als wäre es selbstverständlich für dich gewesen, quasi über das Scooter-Racing auf die große Rennstrecke. Und du hast so gesagt, ja, da musste ein Rennmotorrad her. Also du bist da schon auch familiär vorbelastet?
Nee, gar nicht tatsächlich. Also wie gesagt, mein Bruder hat mit dem Quatsch, mit dem Rollerfahren früher angefangen, aber in der Familie ist das gar nicht irgendwie Thema gewesen, Rennsport, Motorradfahren generell. Von daher, das hat sich irgendwie so ganz natürlich entwickelt.
Okay, also als Passion tatsächlich und jetzt ohne, dass sich jemand da hingeschoben hätte, weil ich kenne das, ich kenne das oft, die Verrücktesten, da ist es oft so, dass die Eltern, Vater, whatever, ist so die typische Geschichte. Mhm. War bei dir nicht so?
Überhaupt nicht, nein.
Okay, krass. Und dann bist du aber trotzdem Twin Trophy richtig gefahren
im
Rahmen der IDM, ist ja heute auch noch, ja? Also
genau.
Es ist ja dann schon recht, ja, da geht es schon ziemlich krass zur Sache. Also ich mal vielleicht, weil vielleicht nicht jeder die Begrifflichkeiten kennt, also das ist dann schon im Grunde nationales Niveau und da wird schon richtig hart gefightet. Und es kostet auch Geld dann schon,
ja,
ne? Also wir sind
absolut
dann schon nicht mehr im, wie man hier in Stuttgart so schön sagt, Heggeberles Cup-Bereich, sondern das ist sehr seriöses Racing dann.
Ja, schon. Also der Twin Cup, so heißt es heute, fährt auch noch im Rahmen der IDM. Das ist mal eine Saison so, mal eine Saison nicht. Aber damals hieß es Gladius Trophy, das war sozusagen der Vorreiter des Twin Cups. Und auch damals ging es da schon ziemlich rund und da waren auch Fahrer dabei, die eigentlich in so einen Einsteiger-Cup damals nicht reingehört haben, aber das war dann halt so. Aber dadurch war das Niveau halt auch immer schon recht hoch. Und dann kann man ja auch viel lernen, ne? Das ist ja auch das Schöne dabei, wenn man Rennen fährt, dass man dann eben noch mehr lernt, als wenn man in Anführungsstrichen nur Trackdays fährt.
Ja. Du hast dann eine längere Pause eingelegt
und
bist jetzt aber seit 4 Jahren richtig zurück bei dem Thema und aber eben mit einem ganz speziellen Zugang.
Mhm.
Also wie kommt's, also das Thema ist ja Mentalcoaching und du coachst ganz gezielt Rennfahrer, Hobbyrennfahrer, ja, mental. Jetzt mal in Abgrenzung vielleicht zu Fahrtechnik oder gibt ja auch also das reine, das sportliche, den sportlichen Aspekt, Fahrtechniken, Ernährung, das ganze Coaching-Thema ist ja riesengroß.
Mhm.
Aber du fokussierst dich wirklich auf das reine Mentaltraining. Wie kam es dazu? Also woher kommt dieser Zugang?
Ja, also die anderen Themen, nur um da nochmal ganz kurz einen kleinen Shortcut zu machen. Die anderen Themen habe ich im Rahmen meiner mentalen Trackdays, die wir dieses Jahr als erstes, also das erste Mal anbieten, auch mit aufgenommen. Aber das können wir gleich nochmal besprechen.
Ja.
Ich persönlich bin für das Thema Mentaltraining zuständig, auch innerhalb meiner Academy, der 42 Academy, wo meine anderen Coaches eben Teil davon sind. Aber um auf deine Frage erst nochmal vernünftig einzugehen, ich habe diese Rennsportpause machen müssen, weil es mir selber wirklich nicht gut ging. Also nach einigen Jahren Rennsport mit hohem Leistungsdruck, mit vielen Selbstzweifeln, auch mit Ereignissen, die ich nicht verarbeitet habe oder nicht verarbeiten konnte, mit Kritik, mit allem, was ja auch so ein bisschen Byproduct von dem Rennsport ist, ging es mir wirklich so schlecht, dass ich ja mit Panikattacken zu kämpfen hatte und dann auch irgendwo an den Punkt gekommen bin, wo ich gesagt habe, jetzt wird's für mich und für andere auch gefährlich, wenn ich Motorrad auf der Rennstrecke fahre. Und dann bin ich gar nicht drum herum gekommen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen, weil ich an einem Punkt in meinem Leben war, wo wirklich es nicht viel schlimmer hätte werden können. Ne? Und das liegt auch so in der Natur des Menschen, dass erst wenn es richtig scheiße ist, dass wir dann erst für Veränderung sorgen. Ne? Und es muss erst immer richtig wehtun, bis sich was verändert. So ist es meistens.
Ja, spannend. Das heißt, du hast dir in dieser Zeit dann ein Skillset, wenn man so will, oder Erkenntnisse erarbeitet, Fähigkeiten, die du jetzt, wenn man so will, auch anderen mitgibst, weitergibst.
Ja.
Aber dabei muss es ja jetzt nicht unbedingt so sein, dass es den Leuten irgendwie schlecht geht oder so, dass sie zu dir kommen, sondern die sagen ja wirklich, okay, ich habe ein Thema und ich möchte dies und jenes tun und sie kommen zu dir.
Mhm.
Machen wir es vielleicht mal ganz, ganz, ganz konkret fest. Wie läuft das ab, wenn so ein Klient zu dir kommt? Wie gehst du vor?
Ja. So. Also in der Regel ist es ja so, dass sie irgendwie über Instagram oder über meinen Podcast, die Racer Couch, irgendwo auf mich stoßen, über dieses Thema stolpern und hoffentlich sagen, oder sehe ich mich irgendwie, wusste ich gar nicht, dass ich dieses Problem tatsächlich lösen kann. Das ist so meine Mission sozusagen. Weil es gibt ja viele Pflasterchen, die wir sonst im Rennsport immer so aufgeklebt haben, gesagt haben, komm, hab einfach Spaß, mach dir nicht so einen Kopf. Ne?
Hat man schon mal gehört. Ja.
Genau. Du bist kein echter Racer, wenn du das nicht wegstecken kannst. So ist das halt. Du bist halt, wenn du Angst hast, gehörst du nicht aufs Motorrad und so weiter. Diese ganzen Sprüche und die sind alle falsch. Ja, wenn wir Spaß haben auf dem Motorrad, fahren wir besser, fahren wir sicherer, fahren wir schneller. Das ist völlig richtig. Aber wenn jemand keinen Spaß auf dem Motorrad hat, dann kann er nicht einfach hingehen und sagen, ich habe jetzt Spaß und das Problem ist gelöst. Darum geht's.
Ja, okay. Wie gehst du dann konkret mit jemandem vor? Also wie identifiziert ihr, was das Thema ist, was vielleicht am ehesten auch man angehen sollte? Und dann später, wie geht ihr da konkret weiter?
Mhm. Ja. Genau, die Frage habe ich gar nicht vernünftig geantwortet. Beantwortet. Also es ist so, dass die Leute eben darüber dann stolpern und dann meistens so ein Denkprozess losgeht und an irgendeinem Punkt sagen sie sich, ach komm, ich buche mir jetzt mal so ein Erstgespräch.
Ja.
Das ist immer kostenlos. Wir können immer einfach mal quatschen, was das Problem wirklich ist und wie man es lösen kann. Und in dem Gespräch ergibt sich das dann eben. Ne? Dann gibt es die ersten Erkenntnisse. Ah ja, da ist ein Zusammenhang. Okay, wusste ich gar nicht, dass man das Problem lösen kann und so weiter. Und dann können die Leute sich natürlich entscheiden, wollen sie ins Coaching kommen? Wollen sie einen reinen Videokurs in der Academy machen? Wollen sie zum Trackday kommen? Na, da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, wie man diese Themen angehen kann. Aber in der Regel sind es wirklich immer die gleichen Wünsche, mit denen die Leute kommen. Nämlich, ich will einfach wieder Spaß haben, ich will wieder Fortschritte machen. Ich vergleiche mich ständig und bin deswegen frustriert und so weiter. Ne? Also es geht bei den Wünschen immer ums Motorradfahren. Aber die Erkenntnis, dass das, was dem zugrunde liegt, nichts mit dem Motorradfahren zu tun hat, die Erkenntnis kommt erst später.
Ja, das heißt also, deine Klienten kommen auch nicht unbedingt in erster Linie, weil sie sagen, ich möchte schneller werden und es gelingt mir nicht? Oder ist das auch ein Thema?
es ist irgendwo mitten ein Thema, beziehungsweise es ist oft andersrum, dass sie sagen, hey, ich war mal 3 Sekunden schneller, warum kriege ich es nicht gebacken, wieder so schnell zu fahren wie zu der Zeit? Das ist ganz oft ein Thema.
Okay, was wäre dann, ich habe es immer noch nicht so richtig griffig, was wäre so ein typischer Punkt, der die Leute dann hindert? Also wenn ich von mir selber ausgehe, denke ich zum Beispiel, also man hat ja ein subjektives Empfinden, wie ich fahre und was kann ich und wo ist noch viel Potenzial oder wo ist vielleicht nicht mehr so viel Potenzial? Ich selber fühle mich zum Beispiel am Kurvenausgang sehr wohl und es gelingt mir voll gut, früh und konsequent aufzuziehen. Aber zum Beispiel, wenn ich auf der Rennstrecke fahre, konsequent tief in die Kurve bremsen, ja, und auch präzise fahren, das will mir nicht gelingen. Mhm. Wie würdest du mir da helfen? Also was würdest du zu mir sagen dann?
Ja, also es gibt natürlich viele Stellschrauben, an denen man drehen kann, wenn man so ein Kurveneingangsproblem hat, sage ich jetzt mal ganz blöd. Ne? Das eine könnte Thema Vertrauen versus Kontrolle sein, das ist dann ein mentales Thema.
Ja, okay.
Ne? Weil gerade am Kurveneingang haben wir dieses... Ne, ich muss spät dran sein, ich muss lange reinbremsen. In Schräglage bremsen ist auch irgendwie immer ein Thema von, geht das jetzt gut oder
nicht? Vertrauen, ja.
Vertrauen, ganz genau. Und ne, dieses Gefühl von, ich bin eigentlich zu schnell am Kurveneingang. Das ist ja das, wo viele dann früher bremsen, früher die Bremse loslassen müssen und so weiter. Also es kann ein mentales Thema sein, es kann aber natürlich auch irgendwie ein technisches Thema sein, wenn du jetzt Scheitelpunkte nicht triffst und so weiter. Ne? Also man muss immer schauen, welche Stellschraube ist es wirklich?
Ja.
Und das ist das, was ich eigentlich versuche, in den Erstgesprächen herauszufinden.
Ja, gut, okay, du hast natürlich, also bei euch in der Academy habt ihr natürlich dann auch für jedes Thema jemanden, der nochmal gezielt drauf eingehen kann, Thema Technik, Thema Ernährung, whatever, aber uns soll es jetzt ja wirklich mal konkret um das Mentale gehen.
Ja.
Da sind jetzt schon spannende Begriffe gefallen, also Vertrauen versus Kontrolle, eben das Vertrauen, dass der Reifen das packt, auf der Bremse noch zu lenken oder beim Lenken noch zu bremsen, wie auch immer. Wie würdest du dann da mit mir arbeiten? Also was könnten wir tun, wenn wir identifiziert haben, ey, ich vertraue dem Reifen nicht, aber das Fahrwerk ist gut eingestellt, ich sitze gut auf dem Motorrad, der Reifen ist in Ordnung, ja, also eigentlich passt alles und irgendwie passt es doch nicht. So, ja.
Ja, es kann natürlich einmal das Misstrauen in den Reifen sein, durch zum Beispiel einen Vorderradsturz,
ne? Aha, ja.
Dass das Nervensystem gesagt hat, oh, das war jetzt gefährlich, da bremse ich dich jetzt mal ein bisschen aus, damit es nicht wieder passiert. Das könnte das eine Thema sein. Das andere Thema kann aber zum Beispiel auch sein, Misstrauen in die eigene Einschätzung. Treffe ich die richtige Entscheidung? Mache ich das hier richtig? Was passiert, wenn ich versage? Blamiere ich mich dann? Enttäusche ich dann andere? Bin ich enttäuscht von mir selber, weil ich die Leistung, die ich bringen will, nicht bringen kann? Ne? Und da sind wir dann ganz, ganz tief schon im Thema drin.
Da sind wir jetzt ganz tief im Thema drin. Also da haben wir jetzt auch den Sprung gemacht quasi von dem allgemeineren Mentalcoaching. Ganz konkret zu denen, das sind letzten Endes psychologische Themen, mit denen wir uns dann an der Stelle auseinandersetzen. Also Vertrauen, Kontrolle, Angst, das Nervensystem ist ein ganz interessanter Aspekt. Vielleicht da mal eine Anekdote von mir, um das festmachen zu können, weil es gerade so Klick gemacht hat, als du Nervensystem gesagt hast.
Ja.
Ich war vor 10 Jahren mal auf der Nordschleife und bin da sehr viele Runden gefahren im Rahmen von einer Geschichte und habe mich da pudelwohl gefühlt mit meinem damaligen Speed. So, weil ich hatte einen persönlichen, individuellen Instruktor, der hat mich über die Strecke gezogen und dem ich blind vertraut hätte und auch noch heute blind vertraue. Das war fantastisch. Und da waren wir jetzt vor einem Jahr wieder auf der Nordschleife, seitdem nicht mehr gefahren, Nordschleife, ja. Schneller geworden, deutlich schneller geworden, aber eben kein persönlicher Coach mehr, sondern mit den Kollegen von PS, die natürlich seit Jahren Nordschleife fahren und extrem routiniert, extrem schnell fahren und aber auch sicher fahren. Und ich wusste, ich kann dieses Tempo fahren auf der Nordschleife, aber mein Nervensystem hat komplett zugemacht.
Ja.
Also ich habe gemerkt, ich kann diesen Speed, das ist sicher, es gibt Gripreserven, die Motorräder funktionieren, ja, ich kann den Kollegen vertrauen, die kennen die Strecke. Aber es war wirklich konkret das Nervensystem, das gesagt hat, du fährst hier nicht so schnell. Ja, also einfach wirklich die Nichtfähigkeit, das Gas offen zu halten. Ja, in dem konkreten Fall war es für mich kein Problem, weil ich wusste, noch ein paar Runden und das ist weg. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie eine Not, in dem Fall da ranzugehen, weil ich wusste, ey, du wirst hier noch ein paar Runden fahren und dann ist es wieder da. So, dann ist das gute Gefühl wieder da, weil... aktive Blickführung, also und auch die Strecke erinnern. Nordschleife ist natürlich, kannst du dir nicht merken nach 3 Runden so, musst du viel fahren. Und aber da wusste ich, was zu tun ist. Aber das war eben so ein glasklarer Moment, wo ich wusste, okay, das ist jetzt das Problem.
Ja.
Ich hatte meine Strategien in dem Moment. Es kam dann aus anderen Gründen nicht dazu, dass wir das umsetzen könnten. irgend so ein Dödel hat ein Erdkabel angebohrt, der Strom ist ausgefallen, der Track war beendet.
Oh Gott.
Das war dann so ein bisschen unbefriedigend, aber ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen.
Ja.
Ja, aber jetzt mal von meinem Beispiel weg, wie würdest du, was sind so typische Sticking Points oder Probleme, mit denen, an denen die Leute dann hängen?
Mhm.
So, das vielleicht mal ein Beispiel von was ganz Typischem und wie geht ihr dann konkret daran? Also was tut man dann?
Ja, das ist tatsächlich wirklich vielleicht nur für mich, aber schwierig so zu pauschalisieren, weil im Grunde sind es immer die gleichen Themen, die uns alle irgendwo beschäftigen,
ja,
aber auf so einer ganz individuellen Ebene. Und das ist das, wo diese Komplexität des Themas an sich schon greift, ne?
Ja.
Weil es ist immer irgendwo dieses Angst zu versagen, Angst Fehler zu machen, Leistungsdruck, keine Anerkennung zu kriegen, ne? Nicht dazu zu gehören. Das sind immer so diese Grundthemen. Aber die Art und Weise, wie sich das äußert, ist immer ein kleines bisschen anders, weil du weißt es selbst, man steckt in seinem eigenen Leben so in den Details drin, dass man immer denkt, man ist ein Sonderfall.
Ja.
Aber runtergebrochen sind wir alle da gleich. Auch diejenigen, die sagen, Mentaltraining ist Quatsch oder so. Ne? Ist auch völlig in Ordnung, das so zu sehen, sage ich mal. Auch das kommt aus dem gleichen Muster, was Mentaltraining irgendwo für einen selbst ordnen oder einordnen kann. Und ne? Aber auch nicht jeder möchte daran was verändern oder sieht die Notwendigkeit daran, was zu verändern. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Aber wenn man merkt, ich stehe mir da irgendwo selbst im Weg und ich möchte da gerne was dran verändern, dann hat man die Chance, das zu tun. Und da gibt es eben so Themen wie, ich nenne es immer das Racer-Ich,
ja,
ja, unsere Identität. Ne? Du hast auch schon gesagt, du bist Redakteur, du bist Testfahrer, du bist eigentlich kein Rennfahrer, du siehst dich selber nicht so, andere würden dich vielleicht so sehen und so weiter. Ne? Also unsere Identität, womit wir uns identifizieren. Dann gibt es das Thema die bremsenden Glaubenssätze, nenne ich sie immer, also unsere limitierenden Gedanken. Ich kann das nicht, das geht nicht, bei mir ist das so, bei anderen ist das anders. Da gibt es Milliarden Beispiele.
Ja.
Und dann bringe ich in den Rennstreckenkontext immer dieses Thema Routine mit rein.
Mhm.
Ne, also immer den gleichen Ablauf zu haben. Das gibt uns wieder ein Gefühl von Sicherheit. Wenn wir uns sicher fühlen, können wir Vertrauen haben. Wenn wir Vertrauen haben auf dem Motorrad oder ne, dem Motorrad gegenüber Vertrauen haben, dann wissen wir auch, dann kann das Fahrwerk seine Arbeit machen und so weiter. Wir haben ein besseres Feeling. Und natürlich Visualisierungen, also wirklich aktiv den Kopf zu benutzen, um auf das Nervensystem, auf die eigene Gefühlswelt einzuwirken. Ne? Weil du hast es eben auch schon gesagt auf der Nordschleife, du wusstest, irgendwann kommt dann dieses gute Gefühl,
ja,
aber du warst abhängig davon, dass es kommt. Du warst nicht in dem Moment in der Lage zu sagen, ich hole dieses gute Gefühl jetzt raus, bevor ich aufs Motorrad steige,
ja,
sondern irgendwo warst du abhängig von den äußeren Umständen, dass es von alleine irgendwann dann mal hoffentlich passiert, dass du dich gut fühlst auf dem Motorrad.
Ja, das könntest du mir also beibringen oder jemanden. Du könntest also quasi eine Technik mir vermitteln,
genau,
mit der ich das vor der Fahrt oder im Grunde auch zu Hause,
ja,
bereitstellen kann. Ja?
Ja.
Werbung.
Entdecke jetzt FC Moto, deinen Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör. Mit über 100 Top-Brands, über 200.000 Artikeln und unschlagbaren Preisen ist FC Moto die erste Adresse, um dich auf die Überholspur zu bringen. Egal ob Racing, Touring, Urban, Motocross oder Adventure. Bei FC Moto findest du genau das Richtige für dich und dein Bike. Jetzt online bestellen auf www.fc-moto.de.
Kannst du uns da mal so einen Einblick geben, wie das aussehen könnte, mal, ja, mal so ganz grob?
Mhm. Ah, das Thema ist so komplex, deswegen, wo fangen wir an? Im Grunde geht es wirklich erstmal darum zu verstehen, wie funktioniert mein System?
Ja.
Was passiert da eigentlich noch? Weil gerade an dem Thema Gefühle, Emotionen ist ja auch so ein wahnsinniges Stigma dran. Ne? Ich bin der harte Kerl, ich habe keine Emotionen und so weiter. Ne? Und so ist es ja wirklich auch, dass viele Menschen im Laufe ihrer Kindheit, ihres Lebens gelernt haben, irgendwie Emotionen verdrängen. Nichts fühlen ist irgendwie besser. Ne? Und meistens ist das keine bewusste Entscheidung, sondern es ist irgendwo ein Schutzmechanismus vom Körper, weil es keine Verarbeitungsfähigkeit gab, um mit Emotionen umzugehen.
Ja.
Ne? Wir wissen gar nicht, was wir damit anstellen sollen, wenn wir traurig oder wütend sind. Dann wurden wir ins Zimmer geschickt, komm wieder raus, wenn du dich beruhigt hast.
Ja.
Und auch unsere Eltern wussten nicht so richtig, was fängt man mit Emotionen an. Oder was fange ich mit den Emotionen meines Kleinkinds an, das mich gerade selbst total wahnsinnig macht oder so. Na, also da wurde keine Fähigkeit entwickelt, Emotionen einfach zu verarbeiten,
ja,
zu haben. Ne? Und da fangen wir meistens an, dass wir sagen, wie tickst du eigentlich? Kannst du das? Wie leicht fällt dir das? Und müssen wir da erstmal ran? Weil das ist der erste Schritt, um zu sagen, was geht in mir vor? Und erst wenn du weißt, was in dir vorgeht, kannst du damit auch arbeiten.
Wow, okay. Also ich schaue wirklich, was empfinde ich, was passiert und inwiefern steht mir das im Weg oder andersrum, wo kann ich dadurch eine Ressource gewinnen, die mir quasi weiterhilft?
Genau.
Okay, das ist natürlich, ich denke mal, also in deinem Kontext ist natürlich Rennstrecke, aber ich glaube, das ist ein Thema, das ja, letzten Endes natürlich jeden Menschen was angeht, aber auch jetzt mal noch konkreter gesprochen, jeden Motorradfahrer.
Ja.
Es ist ja auch wenn ich in Anführungszeichen nur auf der Straße fahre, habe ich ja trotzdem das Bedürfnis, sicher zu sein und Spaß zu haben. Also das ist ja nichts fundamental anderes, so nur weil jetzt es im Bereich der Straße passiert.
Ganz genau. Ich nenne es immer Basic Human Life Skills.
Ja, ja.
Also einfach mal lernen, Mensch zu sein.
Ja.
Und wie das menschliche System eigentlich funktioniert. Und es überträgt sich halt wunderschön aufs Motorradfahren, weil wir halt dann an irgendeinem Punkt meistens so mit voller Wucht gegen so eine unsichtbare Mauer rennen und das Gefühl haben, ich komme hier nicht weiter, das gibt's doch nicht. Und dann wollen wir diese Kontrolle, wir wollen das unbedingt. Und dann kommt dieser Krampf, dieser Zwang, dieser Druck. Ne?
Das ist ja genau der Punkt, die alte Währung oder die alte Denke ist ja, du musst es nur mehr wollen auf der Rennstrecke, dann kannst du auch schneller fahren.
Mhm.
Und wenn du es nicht genug willst und nicht fest genug drückst, dann ist es dein Fehler, dann tust du es nicht richtig. Aber also in dieser Schule ist es genau der falsche Ansatz letzten Endes.
Ganz genau.
Ja.
Und ich persönlich bin auch fest davon überzeugt, dass das einfach nur mehr wollen, sich einfach nur mehr durchboxen, nicht nur ein Ansatz ist, der nicht gut funktioniert, sondern auch ein Ansatz ist, der richtig doll schief gehen kann.
Ja, ich denke, das haben wir alle schon mal gesehen, dass das echt die Möglichkeit ist. Gut, das heißt nicht jeder Sturz ist ein Resultat dessen, aber Verbissenheit führt selten zu, es kann natürlich kann man noch 2/10 irgendwo rauspressen oder vielleicht sogar eine Sekunde, aber das Sturzrisiko steigt natürlich ins Unermessliche.
Mhm.
Vielleicht mal andersrum gefragt. Also ein Thema, das in deinem Podcast und auch ich habe mir ein paar Dokumente runtergeladen, was du auf deiner Website auch anbietest. Flow ist da ein großes Thema. Jetzt wäre Flow ja quasi, stelle ich mir vor, also jeder kann ja mit dem Begriff irgendwas anfangen, aber Flow ist ja dann der Zustand, wo ich eben genau nicht verbissen bin, sondern locker, nehme ich mal. Erklär doch mal in deinen Worten, was ist eigentlich Flow?
Der Flow-Zustand ist, wenn das Gehirn einen gewissen Erregungszustand erreicht hat, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja? Also wenn wir das Gehirn scannen würden auf einem Scanner, dann je nachdem, was wir tun, leuchten ja verschiedene Bereiche des Gehirns auf. Ne? Das ist ja, was die Hirnforschung irgendwie in den letzten Jahrzehnten rausgefunden hat. Bestimmte Bereiche vom Gehirn haben eine bestimmte Aufgabe.
Ja, also Frontal, Neokortex und Reptiliengehirn und so weiter ganz und so fort. Genau. Nervensystem eben, ja.
Ganz genau. Also das Gehirn ist natürlich so die zentrale Steuerung des Nervensystems, aber das Nervensystem verläuft durch den gesamten Körper.
Ne? Ja.
Deshalb spüren wir Emotionen auch im Magen, ein Kloß im Hals, eine Enge in der Brust, ein Kribbeln in den Händen, Schwere in den Beinen, was auch immer. Eine Wärme, Kälte, Zittern und so weiter. Das ist alles eine Reaktion des Nervensystems. Ne? Und damit zu lernen, zu arbeiten, ist unfassbar hilfreich, weil du dann nicht mehr so ein bisschen Gefangener deines eigenen Nervensystems bist. Ne? Weil ganz oft handeln wir ja aus einer Reaktion, also aus einer Emotion heraus. Wir reagieren aufgrund einer Emotion, wo wir dann danach denken, oh, das war jetzt richtig dumm. Warum habe ich das denn jetzt gemacht? Ja. Ne? Also ich habe, glaube ich, schon wieder deine Frage überhaupt nicht beantwortet. Aber
wir kommen dahin. Also doch.
Genau. Also das Gehirn tut verschiedene Dinge.
Ja.
Und worauf wollten wir nochmal hinaus?
Ich habe der Flow-Zustand. Beziehungsweise du willst, glaube ich, drauf raus, was den Flow blockiert auch, ne? Oder wie Flow nicht entsteht, ja?
Ganz genau. Also der Flow-Zustand, wie gesagt, ist, wenn das Gehirn einen bestimmten Zustand erreicht hat und bestimmte Dinge blockieren diesen Zustand eben. Ne? Und das ist der Moment, wo wir wirklich, wo es einfach läuft, wo es einfach ist, wo wir das abrufen können, was wir wirklich können, wo wir keine Ängste oder keine Hemmschwellen haben. Hemmschwelle, ne? Präfrontaler Kortex, das, was hier vorne hinter der Stirn ist, ist ganz oft für Hemmschwellen zuständig, sozusagen, Hemmungen, ja. Deswegen, Alkohol reduziert die Aktivität des präfrontalen Kortex. Wir sind auf einmal hemmungsloser, ne? Das heißt nicht, dass wir betrunken Motorrad fahren sollen, um Gottes Willen, ja.
Da gab es übrigens mal Tests, kleine Anekdote. Die ersten drei Bier haben noch schneller gemacht und dann lag der Redakteur auf der Klappe. Das nur ganz am Rand.
Das ist der Grund dafür, aber wie gesagt, don't drink and drive.
No, never.
aber das ist unter anderem eine, ein Shortcut dahin, weil Alkohol ist ein Neurotoxin. Das wirkt aufs Gehirn, aufs Nervensystem. Auf eine sehr negative Art und Weise, aber ich komme schon wieder vom Thema ab. Wenn wir im Flow sind, dann stimmt irgendwie alles. Ne? Dann passt irgendwie alles zusammen. Und es gibt gewisse Dinge, die uns eben daran hindern, diesen Zustand zu erreichen. Ne?
Ja.
Und da wollen wir unter anderem auch hin. Da geht es nicht nur drum, aber es ist natürlich schön, wenn man durch mentales Training lernt, diesen Zustand von selbst zu erreichen.
Ja, jetzt hätte man in der Vergangenheit wahrscheinlich gesagt oder ein Satz, der oft fällt, ja, entspann dich einfach, mach dich locker, hab Spaß, dann kommt das schon von selbst.
Ja.
So, ich habe den Eindruck, du würdest auch sagen, das ist vielleicht nicht unbedingt der beste Ratschlag an der Stelle, sondern mit Sicherheit kannst du da auf Strategien zurückgreifen oder Tätigkeiten, Techniken ist das Wort, das ich suche.
Genau.
Kannst du da mal ein bisschen Einblicke geben, was man so machen könnte?
Absolut, weil wenn wir jetzt sagen, das kommt dann schon von alleine oder hab einfach Spaß, dann sitzt derjenige ja da und sagt sich, ja, ich hätte ja gern Spaß, aber ich kann ja gerade nicht.
Ja.
Deswegen suche ich ja gerade nach einer Lösung, nach einem Rat, nach was soll ich tun, weil ich habe keinen Spaß, es macht keinen Spaß, ich bin nur frustriert gerade und umso mehr ich es versuche, desto schlimmer wird's unter Umständen.
Ja.
Ne? Deswegen, Spaß haben ist das Endergebnis, aber halt nicht der Weg dorthin. Ne? Und wie kommen wir jetzt dahin?
Wie kommen wir dahin?
Um endlich mal eine Frage vernünftig zu beantworten. Ich könnte eine ganze Doktorarbeit über dieses Thema schreiben, deswegen komme ich immer so ein bisschen rechts und links
sicherlich,
ab. Wie kommen wir jetzt dahin? A, haben wir vorhin schon gesagt, sich selbst besser kennenlernen. Wahrnehmung, was passiert in meinem Körper? Ne? Wirklich wahrnehmen, was denke ich, was fühle ich? Ja? Und da dann auch erstmal so ein bisschen Detektivarbeit zu betreiben und sich zu fragen, warum ist denn das gerade so? Ne? Das heißt Selbstreflexion irgendwo. Weil wie gesagt, das, was wir nicht wahrnehmen können, das können wir auch nicht ändern. Ne? Und wenn unser Kopf uns ausbremst, dann hat er dafür einen Grund. Der macht das nicht einfach, weil ihm langweilig ist. Sondern der hat dafür einen bestimmten Grund. Und den Grund wollen wir erstmal herausfinden und irgendwo wertschätzen, weil was tut unser Gehirn? Was ist der Job unseres Gehirns? Dafür zu sorgen, dass wir überleben.
Ja.
Dass unsere Spezies fortbesteht.
Ja, ist einprogrammiert.
Genau. So rudimentär ist das, wie wir denken und wie wir handeln. Einfach nur überleben. Und jetzt setzen wir uns auf so ein Motorrad, was 200 km/h fährt und wollen so schnell wie möglich um die Ecke. Und dann sagt das Gehirn so, hallo? Geht's noch?
Ja.
Also, wie vorbei am Thema kann man denken, fragt sich das Gehirn dann halt. Ja. Und deswegen bremst es uns halt immer wieder, weil Sicherheit immer Priorität hat. Überleben hat immer Priorität. Ne? Deswegen, wir müssen wahrnehmen, was geht da in uns vor? Warum fühlen wir uns gerade nicht sicher? Klar, weil Motorradfahren auch ein Risiko birgt. Ne? Rhetorische Frage.
Ja, natürlich. Also.
Genau. Aber wie können wir dafür sorgen, dass unser Nervensystem ein Gefühl von Sicherheit hat, nennen wir das mal. Ne? Weil da gibt es immer Prägungen aus unserer Kindheit, die dafür gesorgt haben, dass wir uns vielleicht irgendwann mal nicht sicher gefühlt haben.
Ja.
Ne? Und das speichert unser Gehirn und baut daraus ein Muster und sagt, das sind die Situationen, die ich verhindern muss, vermeiden muss, damit ich mich sicher fühlen kann. Die Situationen, die sich nicht sicher angefühlt haben, die will ich in Zukunft vermeiden, damit ich sicher sein kann.
Ja, das heißt, ihr grabt schon
tief.
Auch tief tatsächlich, ja.
Ja.
Aber ich denke mal, also ist vielleicht auch so ein bisschen der Hintergrund, warum es mir so wichtig war, dieses Gespräch zu führen und warum auch mir das so viel gegeben hat. Also ich habe deinen Podcast entdeckt und habe mich erstmal durch 10, 12 Folgen am Stück gehört und dachte, boah, krass, das holt mich komplett ab.
krass.
So, weil ich einfach gespürt habe, also, ja, ist vielleicht ein guter Punkt, Martin. Ich habe da eine ganz, ganz, vielleicht ein bisschen spezielle Geschichte, aber auch irgendwie nicht andererseits. Also, als jemand, der aus dem, also ich bin mein Leben lang Hobby-Motorradfahrer auf der Straße gewesen und bin dann Testredakteur geworden beim Motorrad und da erstmals mit dem Thema Rennstrecke in Kontakt gekommen. Und da ist es schon so, da will jeder irgendwie dann so ein bisschen auch, also da gibt es ein gesundes Konkurrenzdenken. Jeder will ein bisschen schneller sein und will zeigen, was er kann, so auch unter den Redakteuren. Und du stehst ja als Redakteur dann auch unter Beobachtung auf so einer Rennstrecke. Also viele wissen, wer du bist und da wird auch so ein bisschen erwartet. Also da eine gewisse, ich meine, klar, eine gewisse Grundperformance ist auch nötig, sonst kannst du ja gar keine Aussage, belastbare Aussage über ein Motorrad treffen. So, ja. Da kommt es jetzt nochmal drauf an, in welchem Kontext wir reden. Motorrad als Generalist und für wen schreibst du eigentlich? Und dann aber jetzt auch bei PS, wo ich ja heute bin, ist das nochmal ein ganz anderes Thema, weil da geht es um die Sportmotorräder.
Ja.
Und da habe ich selber lange von mir erwartet, also ich bin jetzt nicht furchtbar langsam, aber auch sicher kein Racer und mittlerweile will ich auch gar keiner mehr sein, aber was nicht heißt, dass es mir nicht wichtig ist, so ein gewisses Grundspeed zu haben, um die Motorräder stabil beurteilen zu können. Aber aus dieser ganzen Gemengelage raus, damit zum Punkt, habe ich mir selber einen riesen Druck gemacht auf der Rennstrecke. Und ich habe immer irgendwie gemerkt, das ist nicht nur nicht förderlich, sondern also hinderlich. Das habe ich sehr bald gemerkt. Ich bin auf ein Motorrad gestiegen, auf ein unbekanntes Motorrad mit einem unbekannten Reifen, auf einer unbekannten Rennstrecke und habe ab der ersten Runde versucht, so schnell zu fahren, wie ich irgendwie kann.
Ja.
Und das ist natürlich absoluter Bullshit. Ja, aber es hat so sein müssen. Es ist natürlich jetzt eine sehr spezielle Lage raus, aber letzten Endes, dass mein Problem oder dass der Lösungsweg ist, glaube ich, derselbe wie für alle anderen auch, nämlich warum ist das so bei mir, die Frage zu stellen? Und ist das eigentlich richtig? Also ich fasse jetzt mal deine Worte zusammen.
Ja.
Und wie sehr stehe ich mir damit selber eigentlich im Weg? Ja. Weil als du jetzt gesagt hast, okay, wenn wir über den Flow sprechen und das Lockerfahren, das ist mir erst dann wirklich gelungen, als ich privat samstags, da wo keine Sau wusste, wer ich bin, auf der Supermotorstrecke ganz lässig meine Runden drehen konnte. Da dachte ich, ey, Moment mal, hier fühlt sich's ja ganz anders an. Hier bin ich nicht ab der ersten Runde verkrampft. Hier steige ich nicht nach 5 Runden mit Armpump vom Motorrad, so, obwohl ich arschlangsam und Armpump heißt halt, du machst echt was grundverkehrt.
Ja.
So, ja. Und das war so ein bisschen, daher mal meine Geschichte. Und mit diesem Thema habe ich mich wirklich krass abgeholt gefühlt. Also das ist für mich brillant aufgearbeitet und ich dachte, hey, das sollten mehr Leute wissen.
Ja.
So ist die Bottomline, ja. Das sollten mehr Leute wissen. Und was mir da so gut gefallen hat, ist einfach, dass letzten Endes, vielleicht kannst du das auch mit deinen eigenen Worten sagen, ist es ja nur ein modernerer Zugang und auch ein moderneres Verständnis von Psychologie und wie der Mensch funktioniert, angewandt auf dieses Thema Rennstrecke fahren, was ja irgendwie gerade im Hobby-Kontext, mehr noch als im Profi-Kontext, oft, ich will jetzt keine Vorurteile prägen oder vortragen, aber viele haben noch so diese alte Denkwelt eben, diese alte Mentalität, die sie mit sich rumtragen, oder?
Total.
Also
absolut.
Eben dieses angesprochene, du musst es nur krass wollen und du musst nur,
oder
dann vielleicht, ist auch nicht viel besser, mach dich einfach locker. Also das sind nicht die, klar kann man damit zufällig Erfolg haben, aber das ist ja keine analytische Herangehensweise an die Sache.
Genau, in der Regel hilft es halt nicht so richtig und das Beispiel, was du gebracht hast, ist genau das, wo es vielen einfach genau so geht. Ne? Wenn sie sich beobachtet fühlen und bewertet fühlen, dann sind ja irgendwo Erwartungen da. Da ist so ein Erwartungsdruck da. Also dieser Druck ist ja in der Regel Erwartungsdruck.
Ja.
Ob jetzt jemand eine Erwartung an dich gerichtet hat oder nicht, das spielt ja in dem Moment nicht mal eine Rolle. Ne? Das ist ja das Faszinierende daran. Sondern dein Gehirn gaukelt dir irgendwie vor, da kann jetzt eine ganz schlimme Konsequenz bei rumkommen, wenn du jetzt nicht XY leistest.
Ja. Ne?
Mein Magen knurrt.
Mein Magen knurrt auch. Wir nehmen kurz vorm Mittagessen auf.
Entschuldigung. Ich hoffe, man hört das nicht so. Und das ist eben das Problem daran, dass wir Angst vor irgendeiner unsichtbaren Konsequenz haben. Ne? Und diese Konsequenz fällt ja automatisch weg, sobald du nicht mehr unter Beobachtung stehst. Oder nicht mehr das Gefühl hast, unter Beobachtung zu stehen. Na, das bedeutet, wir sind irgendwo emotional abhängig von diesen äußeren Umständen. auch von anderen Menschen natürlich, von der Meinung anderer Menschen.
Ja.
Ne? Und das ist auch normal, weil wir sind soziale Wesen, wir sind keine Einzelgänger, wir sind Herdentiere. Ja?
Ja.
Anerkennung, Liebe, Zugehörigkeit, Gemeinschaft, das sind Dinge für uns, das sind emotionale Grundbedürfnisse. Ja?
Ja.
Und die sind wichtig für uns als Mensch. Ne? Da sind wir wieder beim Urinstinkt. In der Gruppe sind wir sicher. Ne? Da kann das Raubtier uns weniger gut fressen,
ja.
Der Säbelzahntiger. Ja. Ne? Wirklich, es muss einem klar werden, dass unser Gehirn so rudimentär funktioniert. Diese Urinstinkte sind immer noch so wichtig. Deswegen ist uns Anerkennung auch wichtig. Wir wollen Anerkennung.
Ja.
Wir wollen dazugehören. Wir wollen auch cool sein. Das ist, ne? Das ist wirklich ein wichtiges Thema. Und da muss man sich dann fragen, ist das in dem Moment für mich hinderlich oder vielleicht sogar förderlich?
Ja.
Gibt ja auch viele, die dann besonders gut ihre Leistungen abrufen können. Aber wenn man jemand ist, der Angst davor hat, diese Zugehörigkeit und Anerkennung zu verlieren, dann steht man sich in der Regel selbst im Weg.
Ja, vielleicht mal, also du arbeitest ja sowohl eher mit Hobby-Racern, sage ich mal, im Allgemeinen, also jetzt vielleicht nicht Rennfahrer, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, aber auch, also stellst du da Unterschiede fest? Machen sich die Hobby-Racer den größten Druck selber? Woher kommt dieser Druck, den die Leute sich machen? Und wo sind da die Unterschiede? Also zwischen dem Hobby-Person, sage ich mal, und dem Profi, ja?
Ja, witzigerweise ist es wirklich völlig egal, auf welchem Niveau wir Motorrad fahren oder ob wir auf der Straße Motorrad fahren oder in der IDM Motorrad fahren oder was auch immer. Es funktioniert immer auf die gleiche Art und Weise. In der Regel haben wir immer die gleichen Sorgen und die gleichen Probleme oder die Wurzel dessen ist immer die gleiche.
Ja.
Das ist total spannend, weil es kommt wirklich nur am Ende des Tages darauf an, welche Prägung habe ich abgekriegt? Wie denke ich? Wie funktioniert mein System? Ne? Worauf reagiert mein Nervensystem? Das reagiert mal auf etwas, wo jemand anderes gar nicht drüber nachdenken würde. Und dann sagt er immer, warum machst du dir denn darüber einen Kopf?
Ja.
Ist doch Quatsch. Ja, aber dein Nervensystem reagiert halt darauf, weil das irgendwann mal Thema gewesen ist in deinem Leben. Ne? Es ist, ich versuche es ein bisschen greifbarer zu beschreiben. Ja? Wenn du jemand bist, der nur Lob und Anerkennung von deinen Eltern gekriegt hat, wenn du irgendwie eine 1 oder eine 2 aus der Schule nach Hause gebracht hast, ja, dann hast du festgestellt, wenn ich gut bin in den Dingen, in egal was, dann kriege ich diese Liebe, dann kriege ich diese Anerkennung. Ne? Das heißt, um dieses emotionale Bedürfnis der Liebe und Anerkennung erfüllt zu bekommen, muss ich performen.
Ja.
Das ist die Bedingung dafür. Ne? Und im Umkehrschluss bedeutet das auch, wenn ich nicht gut genug bin, wenn ich nicht performe, wenn ich nicht leiste, wenn ich keine Erwartungen erfülle, verliere ich das alles. Dann verliere ich die Liebe und die Anerkennung von den Menschen, die mir am wichtigsten sind im Leben. Und das macht uns eine Scheißangst.
Ja. Ne?
Und meistens sind diese Zusammenhänge gar nicht, wir wissen nicht, dass wir so denken oder dass unser System auf dieser Gleichung.
Fühlen halt, ja.
Genau.
Ja.
Aber wir haben dieses, oh shit, oh Gott, was mache ich jetzt, wenn ich das nicht, und jetzt muss ich, oh, ich muss diese 1,40 in Oschersleben fahren und nur wenn man unter 1,40 fährt, dann ist man schnell und oh, ich muss diese Schallmauer unbedingt brechen und oh, mein Kumpel, der erst vor einem Jahr angefangen hat, Rennstrecke zu fahren, der fährt schon unter 1,40 und ich bin immer noch hier am Rumeiern und so, ne? Das ist das, was wir dann als Symptom spüren.
Ja, jetzt ist ja ausgerechnet diese Rennstreckenwelt und zwar kann ich auch sagen, die Hobby-Racing-Welt genauso wie die Profi-Racing-Welt extrem gepolt auf genau dieses Perform. Ist ja klar, also letzten Endes, was ist denn? Das ist Wettbewerb, Wettkampf.
Mhm.
Und selbst wenn es nur ein Trackday ist, der eigentlich kein Wettkampf ist, beurteilt man sich doch selber im Kontext der eigenen Rundenzeit und auch im Kontext dessen, was andere machen. Also es ist halt Ehrgeiz spielt da eine große Rolle. Und ausgerechnet die Rennstreckenwelt ist ja extrem geprägt davon, fast mehr noch wahrscheinlich als jeder andere Kontext. Ich stelle mir das nicht ganz einfach vor, immer mit diesem, also du hinterfragst ja auch sehr krass dieses ganze dem zugrunde liegende Mindset. Letzten Endes. Stelle ich mir nicht ganz einfach vor. So.
Ja, weil das halt schnell in so eine Schwarz-Weiß-Richtung geht.
Ja.
Also im Sinne von, es gibt nur das oder nur das. Und so ist es halt nicht. Es gibt eine Million Grautöne dazwischen. Weil, ja, das, was wir machen, ist Wettkampfsport. Ja, wir messen uns alle an Rundenzeiten.
Ja.
Wir gucken immer in diese Zeitenliste und denken uns, na, ich bin nur auf Platz 79 von 200 Trackday-Fahrern oder was auch immer, ja. Oder hier der Ernst Peter so und so, der ist schon 70 und der fährt 5 Sekunden schneller als ich. Was mache ich hier falsch? Wir gucken immer in dieses Lifetiming und denken uns, das gibt's doch nicht. Da muss doch was Besseres stehen. Wir haben immer so eine imaginäre Leistungsgrenze, die wir uns selbst auferlegen, die wir aber auch immer weiter hochschieben. Also umso näher wir an diese Grenze rankommen, desto weiter schieben wir die Messlatte nach oben. Das ist natürlich etwas, was schwierig ist, ne? Weil man nie irgendwo gut genug sein kann, wenn man das tut. Auf der anderen Seite ist es aber auch gut, dass wir Wettkampfsport machen, weil es fördert diesen Ehrgeiz. Es zwingt dich dazu, besser werden zu wollen. Es zwingt dich dazu, an dir arbeiten zu wollen. Es ist alles gut, so wie es ist.
Ja.
Was nicht so gut ist, ist, wenn wir feststellen, dass wir das aus so einem negativen Motivator heraus machen. Weil es kann total Spaß machen, an sich zu arbeiten und besser zu werden. Ne? Jeder Trackday-Fahrer, jeder Rennfahrer, der sich an seine erste Saison zurückerinnert, der weiß noch, wie schnell man im Flow war zu dieser Zeit. Wie einfach das war, wie viel Spaß das gemacht hat, wie euphorisch wir waren. Und da gab es noch keine Erwartungen und noch keinen richtigen Druck irgendwo. Das kommt dann meistens so ab Saison 2, 3, 4 oder so, wo wir feststellen, boah, jetzt mache ich ja immer kleinere Fortschritte oder gar keine Fortschritte mehr. Und an dem Punkt greift das Mentaltraining natürlich ganz besonders.
Ja.
Ne? Weil an dem Punkt müssen wir lernen, jetzt sind wir wieder bei den Prägungen, mit dem bringst du eine 1 oder eine 2 nach Hause, dann bist du super, wenn nicht, dann nicht. An dem Punkt müssen wir lernen, erst das gute Gefühl zu haben, erst mit uns selber zufrieden zu sein und diese Zufriedenheit nicht an das Ergebnis zu knüpfen. Und das ist das, wo wir vorhin gesagt haben, auf der Nordschleife hast du gewusst, irgendwann kommt das gute Gefühl.
Ja, das war nicht so kritisch, aber ja.
Genau, aber das ist genau der Punkt. Ne? Irgendwann kommt das gute Gefühl, das ist mit Sicherheit auch richtig und das mag auch so sein. Aber da ist wieder diese Abhängigkeit, von der ich jetzt schon ein paar Mal gesprochen habe. Ne?
Ja.
Nur wenn du diese Leistung bringst, darfst du glücklich sein, darfst du stolz auf dich selber sein. Und das ist der Punkt, das Konzept, was viele nicht so richtig greifen können. Weil andersrum wird ein Schuh draus. Hab einfach Spaß, dann bist du auch schnell. Und so ist es auch. Aber wie schaffe ich es, Spaß zu haben, wenn ja die Bedingung für meinen Spaß das Ergebnis ist, was ich gerade nicht erreichen kann?
Verstehe.
Weißt du, was ich mit den Grautönen meine? Es ist wahnsinnig komplex.
Boah, da sind so viele Stichworte jetzt gefallen. Man könnte da so tief einhaken.
Ich sag ja, ich könnte eine Doktorarbeit darüber schreiben.
Okay. Also vielleicht mal anders. Das ist im Vorfeld auch schon angeklungen. Vielleicht, es ist implizit auch schon beantwortet worden, damit, was das Mentaltraining ist oder das Coaching und aber auch, was es nicht ist. Weil du hast im Vorfeld so ein paar Sachen genannt, was Leute typischerweise denken, was sie eigentlich bei dir machen würden oder vielleicht Erwartungen, was es nicht ist. Also kannst du da vielleicht nochmal ein bisschen drauf eingehen?
Ja, genau. Also ich kann mir vorstellen, dass einige jetzt auch ein bisschen verwirrt sind von dem, was ich gerade gesagt habe.
Vielleicht wurden Erwartungen nicht erfüllt oder so. Ja, also genau. Genau. Aber was ist es nicht?
Aber wir versuchen es gleich noch ein bisschen klarer darzustellen. Also was ist Mentaltraining für mich? Nicht.
Ja.
Ja. Ich bin psychologische Beraterin, ich arbeite als Mentaltrainerin und ich biete Mentaltraining an. Aber für mich ist es nicht, kneif dir in die rechte Hand und zähl von 10 rückwärts, um an was anderes zu denken. Das ist nicht, was Mentaltraining für mich ist, sondern für mich ist Mentaltraining Persönlichkeitsentwicklung, Selbstreflexion und eben auch das Steuern meines Systems. Ich benutze aktiv mein Gehirn, mein Kopf, mein Wissen, meinen Verstand, um eine positive Wirkung in meinem Körper hervorzurufen. Das heißt, ich will mich gut fühlen.
Ja.
Und ich fühle mich jetzt gut, weil ich das jetzt gerade will. Nicht, weil irgendeine Rundenzeit mir erlaubt hat, mich gut zu fühlen. Und das ist der Moment, wo wir diese Abhängigkeit loswerden, wo wir das eine, was wir kontrollieren können, was wir wirklich kontrollieren können, auch anfangen zu kontrollieren. Und auf einmal fühle ich mich gut, setze mich aufs Motorrad, bin im Flow, fahre eine geile Rundenzeit und habe Spaß.
Ja.
Und das ist, dann komme ich zum Endergebnis hin. Weil ich kann das Wetter nicht kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, ob irgendwer einen Motorplatzer hat und ich eine riesen Ölspur genau auf der Ideallinie habe. Ich kann nicht kontrollieren, ob jeder zweite meiner Turns abgebrochen wird, weil es einen Sturz gab. Das kann ich alles nicht kontrollieren. Aber das sind alles Dinge, die uns irgendwo bremsen, beeinflussen und im Zweifelsfall auch frustrieren.
Ja. Ja, das fand ich auch so interessant, diesen Ansatz, dass es letzten Endes du dich auf das eine zentrale Ding eben konzentrierst, die eigene Wahrnehmung und, mhm, und wie gehe ich mit mir selber um.
Ja.
Das ist letzten Endes ja die Wurzel von allem so, ja. Also da gehe ich ans Fundamentalste, wo ich überhaupt rangehen kann. So.
Ja.
Das fand ich so spannend.
Ja.
Heißt das aber nicht, dass so Sachen wie, also es gibt ja auch sowas wie autogenes Training, Atemtechniken oder so. Blendest du das aus oder sind das auch Strategien, Techniken, die du anwendest?
Ja, absolut. Also es ist nicht der Kern meiner Arbeit, aber es sind wichtige Dinge, die dazu beitragen.
Ja.
Weil, ne, und nur nochmal, um an meine eigene Story zu erinnern, ich hatte diese Probleme selbst. Ich bin selbst voll gegen die Wand gelaufen und habe mich aus einigen Dingen wieder rauskämpfen müssen. Das heißt, ich habe ein Nervensystem, was schnell reagiert. Ich bin auch selbst immer noch von Dingen getriggert. Ich muss immer noch selbst meine Emotionen verarbeiten, jedes Mal aufs Neue. Nur weil ich jetzt weiß, wie das funktioniert und irgendwie auch ganz gut darin geworden bin, heißt es nicht, dass ich ein unerschütterbarer Mensch bin. Na, das ist für mich immer auch ganz wichtig, das zu sagen. Auch wenn ich an der Rennstrecke bin, kommt immer dieses kleine Stimmchen nochmal durch. Du musst jetzt schneller fahren, die beobachten dich alle. Du bist jetzt Mentaltrainerin, alle erwarten jetzt noch mehr von dir. Ja. Und dann lache ich da drüber und sage, ja, okay, komm. Ja. Psst. Ruhe da, Erna. Ne? Das heißt, ich arbeite auch immer noch selber mit meinen eigenen Techniken. Und umso mehr ich über mich selbst lerne, desto besser werde ich darin, jemand anderem was beizubringen.
Ja.
Umso mehr ich verstehe, desto besser werde ich auch als Coach. Und das ist das Schöne daran. Und jetzt gerade kann ich, weil ich mir diese emotionale Freiheit erarbeitet habe, kann ich auch ein besserer Motorradfahrer werden. Ich kann, so wie die letzten zwei Monate in Spanien, von Rennstrecke zu Rennstrecke fahren und alle Instruktoren nerven und mir was beibringen lassen, mich beim Hafenegger ins Theorieseminar setzen und endlich was dazulernen, weil ich nicht mehr da sitze und mir denke, ja, aber ich kann das nicht und das geht nicht und oh, das ist doch alles blöd und ach, ich mache das doch eigentlich richtig, warum geht's nicht? So bin ich nicht mehr sozusagen. Ne? Und da musste ich auch erstmal hinkommen.
Ist natürlich auch eine Entwicklung, die nicht mit so einem Coaching und einem Seminar mal abgeschlossen ist, mal eben. Gell?
Genau.
Also, keine Ahnung, die richtige Position auf dem Motorrad beim Anbremsen ist vielleicht schneller gelernt, wenn man so will. Oder auch vielleicht schneller umgesetzt, weiß ich nicht.
Ja. Also, genau, deswegen Atemtechniken, auch sowas wie progressive Muskelentspannung sind alles Dinge, die bei mir im Coaching auch Thema sind, die ich auch euch beibringe.
Ja.
Weil es ist nicht nur der Verstand, der alles beeinflusst, sondern wir wollen auch den Körper nutzen, um das Nervensystem zu regulieren. Der Atem reguliert das Nervensystem, der beruhigt uns, der reduziert Nervosität, der sorgt für Fokus. Ja. Deshalb sind das alles Dinge, die wir mit berücksichtigen wollen. Aber, was hattest du gerade noch gesagt? Entschuldige.
Dass es unter Umständen oder dass ich davon ausgehe, dass es halt ein längerer Prozess ist, bis man diese ganzen Dinge, also wenn ich scheiße auf dem Motorrad sitze, ist das relativ offensichtlich. So, also das sieht auch jeder, der dann an mir vorbeifährt, denkt, ja, der sitzt aber scheiße auf dem Motorrad. Das ist ja beim Mentalen was ganz anderes so, ja.
Ja, genau, also du kannst auch an der Körperhaltung immer erkennen, wie denkt der gerade.
Ja.
Ne, und das können Instruktoren auch. Die sehen genau,
die Kurve hasst
der total. Ne? Ja. Wo ein Instruktor aber leider manchmal, auch nicht alle, aber manchmal ein bisschen eingeschränkt ist, ist dann, wie sorge ich dafür, dass der jetzt entspannt ist? Wie sorge ich dafür, dass der die Kurve nicht mehr scheiße findet? Ne? Das ist halt, wo mein Job greift in dem Moment, weil technisch lerne ich selbst immer noch, wie man richtig Motorrad fährt. Da gehe ich selbst zum Instruktor und frage den, hey, wie mache ich das? Was mache ich hier falsch? Wie muss ich anders fahren? Aber wie sorge ich dafür, dass aus einer Hasskurve meine Lieblingskurve wird?
Ja.
Das ist mein Job. Ne? Weil da greift die Emotion. Und auch so Dinge wie, ich krieg 300 wertvolle Informationen vom Instruktor. Wie bringe ich die jetzt vom Papier in meinen Kopf, vom Streckenplan, vom Gekritzel auf dem Streckenplan in mein Gehirn rein, so dass mein Körper das umsetzen kann? Ist auch Mentaltraining. Ne? Weil genau das machen wir, wenn wir Trainingsvisualisierungen machen. Wir gehen hin und sagen, das sind die Dinge, die ich tun muss, um schnell um die Ecke zu fahren. Und wie viel Zeit brauchen wir für so eine Kurve? 3,5 Sekunden.
Ja.
Anbremsen, umsetzen, einlenken, Scheitelpunkt und wieder Gas geben. Ja. Ne? Sind irgendwie 3,5 Sekunden vorbei oder was auch immer. Ist nur ein Beispiel gerade. Und in diesen 3,5 Sekunden haben wir unfassbar viele Dinge zu erledigen.
Ja.
Und manchmal fällt uns dann was hinten runter. Ach, ich wollte ja später bremsen. Ach, ich wollte mich ja anders umsetzen. Ach stimmt, ich wollte ja zum Scheitelpunkt gucken. Verdammt, schon wieder falsch gemacht. Okay, nehme ich mir für den nächsten Turn wieder vor. Komm mal wieder rein. Ich habe es schon wieder nicht gemacht. Das gibt's doch gar nicht. Ne? Und dann und dann wiederholt man die Fehler, die man immer schon gemacht hat. Das heißt, Mentaltraining lehrt dich auch, neue Dinge umzusetzen.
Ja, aber es wäre eine falsche Routine sozusagen, in Anführungszeichen. Genau. Also eine nicht förderliche Routine. Ja.
Genau.
Ja. Jetzt ist der Begriff Visualisierung gefallen und im Vorfeld auch schon oder vorhin schon mal der mentale Track Day.
Mhm.
Das ist ja letzten Endes meine Interpretation, eben der Versuch, genau das mental schon mal vorher durchzugehen. Zu Hause machen die Leute das dann? Wie stelle ich mir das vor? Wie läuft sowas ab? Nimm uns mal mit auf ein bisschen auf einen mentalen Track Day.
Richtig guter Hinweis. Richtig guter Hinweis, weil das ist die eine Idee bei den mentalen Track Days, die ich dieses Jahr das erste Mal anbiete mit meinem Team zusammen.
Ja.
Ne, natürlich nicht ich alleine, aber genau das ist die Idee dabei, weil wir fahren auch ganz normal Motorrad bei den Track Days. Aber wir machen vorher 4 Wochen lang Online-Coaching.
Mhm.
Das ist der große Unterschied. Und warum ist es so ein großer Unterschied oder warum macht es hinten raus so einen großen Unterschied? Weil wir an der Rennstrecke versuchen, so viel mentale Arbeit zu leisten, dass wir am Ende des Tages völlig kaputt sind. Wir sind völlig platt und haben trotzdem uns noch nicht um alles gekümmert, worum wir uns eigentlich kümmern wollten. Ne? Weil wir wollen Motorrad fahren an dem Tag. Wir wollen nicht nachdenken. Wir wollen nicht Kopfarbeit machen. Motorradfahren an sich ist Kopfarbeit genug, ist anstrengend genug. Wenn wir jetzt zwischen den Turns auch noch versuchen, unsere Persönlichkeit weiterzuentwickeln, ja, dann schießen wir übers Ziel völlig hinaus. Und da sind wir wieder beim Gehirn und zum Beispiel beim präfrontalen Kortex. Der hat nur eine gewisse Kapazität jeden Tag. Und wenn die aufgebraucht ist, ist die aufgebraucht.
Wie brichst du das auf bei so einem mentalen Track Day? Also, lass es uns mal konkreter machen. Das ist nämlich ein Online-Seminar oder die Leute, ihr sitzt gemeinsam am Rechner mit der Gruppe sozusagen.
Genau.
Und dann wie strukturiert ihr das?
Ja, also es ist so, dass diese 4 Wochen Online-Coaching, dass wir in dieser Zeit diese mentale Arbeit machen wollen, die wir dann nicht mehr an der Rennstrecke machen müssen. Sprich, die Rennstrecke an sich vorbereiten.
Mhm.
Ja, die Rennstrecke visualisieren.
Rennstrecke visualisieren heißt ganz konkret, ich stelle mir vor, ich sitze auf dem Motorrad, fahre Start-Ziel runter und dann geht's los. Ja?
Genau.
Also, wie sitze ich?
Ja.
Wo ist der Bremspunkt?
Ganz genau. Ganz genau.
Wo lenke ich ein? Wohin schaue ich das alles? Also bis runter ins kleinste Detail dann quasi.
Ganz genau. Je nachdem, wie viel Detailgrad du gerade verarbeiten kannst.
Ja.
Weil wenn wir eine völlig neue Strecke vorbereiten, macht es halt keinen Sinn, dir so eine lange Liste aufzuschreiben mit einem Detailgrad, der viel zu detailliert ist.
Viel zu detailliert,
genau, um dir das alles zu merken. So. Aber am Ende des Tages wollen wir erreichen, dass wir sagen, Startziel, Vollgas, Brücke abwarten, anbremsen, runterschalten, Rettungsweg einlenken, Bremse lösen, Scheitelpunkt, Gas anlegen, Gasstoß auf rechts umlegen und so weiter.
Ich beschreib kurz, du hast gerade die Augen zu und bist da quasi gefahren in Gedanken eben, ja?
Genau. Wir wollen wirklich im Kopf das tun, die Handlungen vornehmen, die wir dann auch auf dem Motorrad vornehmen wollen.
Und genau das ist es, durch was du quasi mit den Leuten, mit deinen Teilnehmern ganz konkret, das heißt, du schaust auch, wo steht meine Gruppe, wo hole ich die ab? Sind das vielleicht Oschersleben Routiniers und die wollen sich auf diese eine Kurve konzentrieren oder fahren wir zum ersten Mal Cartagena, whatever, und holst sie da ab?
Ganz genau, ganz genau. Also im reinen Online-Coaching haben wir natürlich jede Freiheit, alles vorzubereiten, was auch immer auf dem Plan steht für die Saison, für meinen jeweiligen Klienten. Ne?
Ja.
Beim mentalen Track Day ist es so, wir haben einen Termin am Spreewaldring. Das ist 1.-2. Juni, es sind auch noch ein paar Plätze frei, ist meine eigene Veranstaltung.
Okay.
Und dann haben wir Brünn und zweimal Oschersleben. Brünn machen wir mit Speer Racing zusammen, da haben wir uns eingebucht. Und Oschersleben, da haben wir uns bei Triple M eingebucht.
Das heißt, da wird auch konkret dann vorbereitet und dann aber eben auch immer gefahren, schlussendlich. Also der mentale Track Day endet mit dem
Genau.
Echten sozusagen Trackday, ja?
Genau, weil wir wollen ja Motorrad fahren. Alles, was wir uns im Kopf zusammenspinnen, hat keinen Wert, wenn wir uns dann nicht aufs Motorrad setzen und das umsetzen. Ne? Aber wir wollen in diesen 4 Wochen Online-Coaching, in Gruppenworkshops, in Einzelcoaching-Terminen, wollen wir die mentale Arbeit machen. Sprich, die Strecke visualisieren, sprich, uns mental vorbereiten im Sinne von Ziele setzen, im Sinne von mein Racer-Ich nochmal besser kennenlernen, im Sinne von, welche Erwartungshaltung habe ich an mich selber und ist die gerade hilfreich oder nicht. Also da gibt es verschiedene Themen im Videokurs, die ich und meine Coaches zusammen mit unseren Kunden, unseren Teilnehmern machen. Und wie gesagt, ich bin für den mentalen Part zuständig. Ich habe einen Fitnesstrainer, der auch Instruktor ist und BMW Doppel-R-Cup selber fährt. Ich habe eine Ernährungsberaterin, die eben auch dafür sorgt, dass das Gehirn mit allem versorgt ist, was es braucht an der Rennstrecke, um leisten zu können.
Wichtiges Thema, ja. Hm. Auch nicht zu unterschätzen.
Genau, weil mittagstief, ne? Ja. Beim Mittagessen schön eine Portion Nudeln reingehauen und danach hängst du im Stuhl und denkst dir, oh, den nächsten Turn will ich eigentlich gar nicht fahren.
Ja.
Ne? So eine Geschichte hängt auch an der Ernährung. Dann natürlich Fahrtechnik. Wo gucke ich hin? Wie sitze ich? Wie fahre ich Motorrad? Ne? Machen meine Instruktoren.
Die üblichen Basics in Anführungszeichen, ja, was man so kennt. Ja.
Ganz genau. Das, was ich mir selber beim Instruktor auch abhole,
ja.
Ne? Um ein besserer Motorradfahrer zu werden. Und dann natürlich auch das Thema Motorradtechnik. Das heißt, wie stelle ich mein Fahrwerk ein? Welchen Reifen sollte ich wählen? Weil alle Themen, in allen Themen steckt das Mentale mit drin. Wenn mein Fahrwerk nicht funktioniert, habe ich ein schlechtes Gefühl und habe kein gutes Vertrauen. Ich habe kein Vertrauen in das, was mein Fahrwerk da tut und bin dadurch vielleicht auch eher wieder verkrampft. Sobald mein Fahrwerk besser funktioniert, habe ich ein besseres Gefühl und kann mehr Vertrauen haben.
Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis. Also nur dadurch, dass du dich quasi mit dem Fundamentalsten beschäftigst, heißt das ja nicht, dass alle anderen Sachen nicht auch ihre absolute Berechtigung haben.
Ja, also ganz genau.
Eben das vielleicht nochmal als Hinweis. Also das ist kein exklusives Thema und das ist auch nicht besser oder schlechter,
ganz
sondern es
genau.
ist nur einfach das die Wurzel sozusagen. Ja.
Es ist eine weitere Stellschraube, die bisher ganz, ganz, ganz wenig beachtet wurde. Hm. Ne? Ihr wisst alle, wo man hingucken muss, wenn wir in die Kurve reinfahren. Ihr wisst alle, Fahrwerk und Reifen ist irgendwie wichtig, damit muss ich mich beschäftigen. Ja. Ihr wisst alle, Sport muss ich vorher machen, weil wenn ich unfit bin, dann fällt mir das Motorradfahren schwer und so weiter. Aber das Mentale ist eine zusätzliche Stellschraube, wo viele noch sehr, sehr viel Potenzial haben, weil sie da bisher noch nicht dran gedreht haben.
Ja, wir sehen das ja. Also ich musste eben schmunzeln, als du die Visualisierung gemacht hast. Das ist ja letzten Endes, was wir die MotoGP-Fahrer auch tun sehen.
Ganz
wenn
genau.
sie irgendwo in der Box in der Ecke sitzen, Augen zu und das Ganze nochmal durchgehen, Abläufe durchgehen.
Ja.
Und letzten Endes sehen wir ja auch, manche Rennfahrer, es gibt von einem Rennen zum nächsten keinen Grund, warum die Person jetzt nicht nur nicht auf dem Treppchen ist, sondern hinter dem Feld herfährt plötzlich.
Mhm.
Kann nur mental sein in diesem Moment.
Mhm.
Ja, also das ist ja... Allein da belegt der Spitzensport, dass es eben, wie real das ist und wie groß diese Stellschrauben sind.
Ja.
Es ist kurios, finde ich, das ist vielleicht auch nur eine persönliche Einschätzung, wie sehr sich, oder mein Eindruck, dass es gerade die Hobby-Racing-Szene sich so ein bisschen schwer tut, da hinzugehen. Also, das wollte ich vorhin schon angerissen haben. Das führt jetzt vielleicht auch zu weit, aber ich glaube, es ist kein ganz einfacher Job so. Oder ich stelle mir vor, dass die Leute sehr unterschiedlich reagieren, beziehungsweise sie reagieren nicht, du kommst ja nicht zu denen, die kommen ja zu dir.
Mhm.
Und es kommen ja auch nur diejenigen zu dir, die sich denken, hey, hier kann ich was holen. Mhm. So, ja. Aber bevor wir das jetzt weiter noch vertiefen und wir uns völlig verquatschen, noch das eine Stichwort, das Racer-Ich.
Yeah.
Das ist jetzt schon ein paar Mal gefallen. Vielleicht kannst du das noch kurz drauf eingehen, was das bedeutet.
Also kurz kann ich es nicht,
ja,
aber ich gebe mir Mühe. Ja. Das Racer-Ich, genau. Das ist im Grunde eine innere Haltung, nenne ich es immer, die wir lernen wollen einzunehmen. Ja, das heißt, ich bin Coach. Ich bin jemand, der gerne hilft. Ich möchte, dass es allen gut geht. Mein Fokus liegt oft bei anderen Menschen. Was brauchen die gerade? Was kann ich tun, damit es ihnen gut geht? Und ganz oft oder mein Leben lang hat das auch dazu geführt, dass ich meine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt habe. Ich habe ganz wenig auf mich selber geachtet. Ich habe mich ganz selten gefragt, was brauche ich eigentlich gerade? Und habe nicht riskieren wollen, dass ich jemanden verärgere, weil ich gerade zu egoistisch war. Das ist Teil meiner Prägung zum Beispiel. Und deswegen bin ich zwar auch sehr gut darin, mich um andere zu kümmern und zu schauen, was brauchst du gerade, wie kann ich dir gerade am besten helfen. Deswegen bin ich sehr empathisch zum Beispiel. Aber auf der Rennstrecke hat mir das in den Jahren keine guten Dienste geleistet, weil was verbinden wir mit einem Marc Marquez? Das egoistische Arschloch.
Nicht unbedingt Empathie.
Genau, nicht unbedingt Rücksichtnahme. Ja. Und man kann über Marc denken, was man will. Das ist gerade völlig egal. Es geht darum, der setzt sich aufs Motorrad und der sagt, ich will gewinnen. Ist mir völlig egal, ob mir so ein Valentino Rossi gerade im Weg steht.
Der ist der Rennfahrer.
Der hat keinen Respekt gehabt. Ne? Gerade zu der Zeit, als Valentino noch gefahren ist und dann dieser Clinch aufkam. Ne? Gerade zu der Zeit hatten auch viele, viele andere MotoGP-Fahrer sehr großen Respekt vor Wale. Ne? Gar keine Frage. Und es geht nicht darum, ob man jetzt jemanden gefährdet oder nicht oder so, sondern es geht darum, dass Marc gesagt hat, ich will das aber. Und das ist mir wichtiger, als Respekt vor einem Valentino Rossi zu haben. Ne? Wie gesagt, man kann darüber denken, was man will.
Ja. Naja, es ist ja sein so Job letzten Endes eigentlich. Genau. Also sein Team heuert ihn dafür auch an, irgendwo genau. An der Stelle. Ja?
Und um diese innere Haltung deines Racer-Ichs zu finden, musst du dich natürlich fragen, aus welcher Richtung komme ich gerade? Weil so wie ich zum Beispiel, ich bin immer so, ah ja, du willst an mir vorbei, hier bitte, hier, ich mach dir Platz. So, ich habe meine Plätze damals immer so hergeschenkt.
Ja.
Ne? Ah ja, ja, Entschuldigung, ich stehe dir gerade im Weg. So habe ich mich gefühlt. Das war mir nicht klar, aber das war, wie ich gehandelt habe.
Ja.
Und ich musste lernen, egoistisch zu werden. Ich musste lernen zu sagen, du willst vorbei? Alter, stell dich hinten an. Was ist los mit dir? Ne? Ich musste lernen, egoistisch zu sein. Und das ist diese innere Haltung, die ich für mich aktiviere, wenn ich aufs Motorrad steige. Ich will niemanden gefährden. Rücksichtnahme ist immer das A und O. Ja? Aber entweder du kommst vorbei oder nicht, ist dann nicht mehr mein Problem.
Ja, das heißt aber auch, das Racer-Ich ist schon auch individuell auf die Situation der Person natürlich zu betrachten. Also
ja.
Marc Marquez hat zwingend ein anderes Racer-Ich als ein Hobby-Racer, der da ist, um vielleicht an sich zu arbeiten, auch schnell zu sein, aber wo es keinen Pokal zu gewinnen gibt und auch kein Sponsoring. So, ja, also
genau.
Das, aber da kannst du quasi deinen Klienten helfen, ihr persönliches Racer-Ich zu finden und zu entwickeln,
genau.
Ja?
Genau.
Ja?
Und diese innere Haltung, dieses Gefühl, ne? Und das überträgt sich automatisch auch auf die Körperhaltung.
Ja. Jetzt ist mir die Überlegung, ich glaube, wir sollten langsam versuchen, so ein bisschen Haken dran zu machen. Ich habe jegliches Gespür für die Zeit verloren, das muss dieser Flow-Zustand sein. Aber was mir vielleicht noch eine abschließende Überlegung wert ist oder mir schon ständig durch den Kopf geht, du beziehst es auf das Thema Rennstrecke, aber diese mentale Arbeit führt ja letzten Endes viel weiter.
Ja.
So, also ist ja letzten Endes nichts, was du bei dir lernst und dir erarbeitest und dann beim Ausgang vom Trackday dort lässt.
Mhm.
Also kannst du dazu noch was sagen? Ich stelle mir vor, dass es ja viel, viel wertvoller ist für den Alltag, für das Leben der Leute. So.
Absolut, absolut. Damit hast du so recht. Wie gesagt, die Leute kommen zu mir, weil sie merken, sie kommen gerade selbst nicht weiter und es frustriert sie. Sie wollen vielleicht schneller werden, sie wollen wieder Spaß haben am Motorradfahren. Aber die Probleme, die darin resultieren, in den Symptomen, nenne ich es jetzt mal, die haben nichts mit dem Motorradfahren zu tun.
Ja.
Es ist nur so, dass wir im Leben mit Kontrolle und uns durchboxen irgendwie immer ganz gut durchkommen, in der Regel.
So der Automatismus halt, ne?
Mhm. Bloß auf dem Motorrad funktioniert es nicht mehr. Weil du weißt selbst, wenn wir versuchen, das Motorrad um die Ecke zu bewegen, fühlt es sich halt total blöd an. Wenn wir eins werden mit dem Motorrad und wir bewegen uns mit dem Motorrad, das Motorrad folgt uns durch die Kurve, dann fühlt es sich auf einmal ganz anders an. Und das ist dieses Ding von Kontrolle versus Vertrauen. Wenn du Vertrauen hast, folgt dir das Motorrad durch die Kurve. Wenn du Kontrolle ausübst, turnt das Ding einfach nicht. Du kommst nicht rum und dann hast du am Kurvenausgang wieder das Problem, dass du nichts Gas aufziehen kannst, weil der Körper immer näher kommt. Das ist genau dieses Ding. Und ja, das, was die Leute im Motorradkontext lernen bei mir, übertragen sie automatisch immer aufs echte Leben, nenne ich es immer. Aber es ist eigentlich andersrum. Das echte Leben sorgt für Probleme, die sie mit aufs Motorrad bringen. So rum ist es eigentlich. Ja. Aber ich habe auch ganz viele Klienten gehabt. Der Thomas zum Beispiel ist jetzt mein Chefinstruktor. Der war mal Klient bei mir und er hat sein ganzes Leben umgekrempelt, nachdem wir das Coaching gemacht haben. Und auch für mich, ne? Auch für mich, Ich komme eigentlich aus dem Immobilienprojektmanagement. Ich mache jetzt was völlig anderes. Ich bin selbstständig, ich habe mir ein Business aufgebaut. Das hätte ich ohne mentales Training nicht geschafft. Und ich würde das auch weiterhin nicht schaffen, wenn ich nicht mein mentales Training weiterhin machen würde. Ja. Es ist Persönlichkeitsentwicklung, es ist Wachstum, es ist sich selbst besser kennenlernen, sich weiterentwickeln, egal in welche Richtung.
Ja, das ist witzig. Ich habe das, wo du das sagst, ich habe das Motorradfahren immer so ein bisschen als Spiegel vom ganzen Leben empfunden. Also wenn es nicht passt, fährst du komisch Motorrad.
Ja.
Und andersrum ist es aber auch so, wenn du gut Motorrad fährst, bist du auch irgendwie mit dir im Reinen. So als Motorradfahren, das Motorradfahren zeigt dir auch, wo du gerade stehst.
Ja.
So, und zwar nicht nur als Motorradfahrer, sondern insgesamt so. Mhm,
ganz genau.
Sollen wir das als Schlusswort nehmen? Ja, Stefanie Menzel, vielen Dank. Ich fand es wahnsinnig interessant. Schreibt uns, ob es euch was gebracht hat. Ich denke mal auch, dass vielleicht noch für die Straßenfahrer, du arbeitest auch mit Stürzen und Stürzen verarbeiten. Ja. Dass so für diejenigen, die jetzt vielleicht dachten, ey, Rennstrecke ist nicht mein Thema, aber die können natürlich auch auf dich zukommen, nehme ich an.
Absolut. Ich habe Fahrschüler im Coaching, ich habe Straßenfahrer im Coaching, ich habe Hobby-Rennstreckenfahrer im Coaching, ich habe Rennfahrer im Coaching. Es ist völlig egal, wie du Motorrad fährst, wenn du das Gefühl hast, da ist was, wo ich selbst nicht weiterkomme, dann kann ich dir helfen. Dann finden wir gemeinsam heraus, was es ist. Und wir haben jetzt natürlich versucht, einen großen Abriss des Themas zu machen. Deswegen haben vielleicht viele Qualmwolken oder Fragezeichen über dem Kopf schweben. Das könnte ich total nachvollziehen. Das Thema ist komplex, aber es macht auch viel Spaß, wenn man verstanden hat, was für einen selber gerade greift.
Ja.
Und man einen Hebel gefunden hat, um damit arbeiten zu können. Weil dann hat man Freiheiten im Leben, die hat man vorher nicht gehabt. Und wenn man an den Punkt gekommen ist, macht es richtig Spaß. Spätestens dann.
Herrliches Schlusswort. Vielen Dank. Die Leute finden dich auf Instagram,
genau,
im Netz.
Ganz genau. Auf Instagram, Steffi42, über den Podcast, die Racer Couch oder bei motorrad-mentaltraining.de.
Wunderbar. Ich sage danke fürs Zuhören. Danke dir, dass du da warst und bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao. Ciao.